Logischer Heimsuchung. Einleitung. Folgender Text befasst sich mit Jacques Derridas Marx Gespenster. Marx Gespenster, Spectre de Marx, ist 1993 aus einem Vortrag innerhalb eines Withered Marxism betitelten Symposiums an der University of California, Riverside entstanden und ist als eine Fortführung sowohl der analytischen Methoden wie auch der politischen Bekenntnis zu sehen, die Derrida beispielsweise in Gesetzeskraft 1990 ausarbeitete. Letztere, die politische Bekenntnis, ist zum einen eine Replik auf den Vorwurf des Nihilismus und daraus hervorgehend denjenigen der recht gerichteten Reaktion, der zunehmend an die sogenannte Rekonstruktion gerichtet wurde. Zum anderen aber scheinbar homogen mit den Methoden und ihren Begriffen verknüpft, die gerade die Dekonstruktion als solche konstituieren. Marx' Gespenster ist in diesem Sinne ein Versuch, eine politische Theorie als Inhalt direkt in der Wahl ihrer Methoden zu verankern und aus dieser Wahl heraus und für diese Wahl politisch zu argumentieren. Weiterhin ist Marx' Gespenster, wie die meisten Texte der Derridas, aber auch ein Exempel. Und so ist zu fragen, an wem und mit welchen Mitteln dieses Exempel statuiert wird und, um eine weitere Eigenart von der Derridas Methodik herauszugreifen, mit wessen Mitteln. Erstens, gegen unendlich. Das methodologische Programm, das Derrida hierbei anwendet und das dabei, wie gesagt, durchaus auch inhaltliches Programm werden will, führt er unter dem Begriff der Dekonstruktion gleichermaßen in einer Doppelrolle als Ideal und Prozess ins Spiel. Die Dekonstruktion als Prozesshaftes ist dabei mit den Begriffen der Affirmation und der Unmöglichkeit umrissen, die gewissermaßen beide bereits am Anfang des Prozesses stehen, aber gleichzeitig seine Zielsetzung und seinen Antrieb stellen. Es handelt sich hier also um ein Bekenntnis zu einem Unerreichbaren, das allerdings in sich die Forderung birgt, sich im Unaufhaltsam unendlich anzunähern, ohne es jemals erreichen zu können oder zu dürfen. Die Begriffe, die in diesem Kontext auftreten, sind entsprechend oft die des Kommens, des Zukommens, der Zukunft, des Zwischenraumes, des Versprechens. Ein Beispiel für die Anwendung dieser Methode, das sich im politischen Kontext als prägnantestes anbietet, ist dasjenige der Gerechtigkeit, die eben als Idee der unendlichen Gerechtigkeit in sich gerade nur versprechen bleiben kann, da sie aufgrund der Suspension der Urteilskraft durch die potenzielle Unendlichkeit der Einzelfälle niemals als solche erreicht werden wird. Dennoch muss ihr Versprechen Anlass sein, ihre Umsetzung voranzutreiben und in ihrer Umsetzung dem Recht eine permanente interne Kritik zu üben, da diese eben als Umsetzung des Unmöglichen per se fehlerhaft sein muss. Dementsprechend ist jede Idee von der Dekonstruktion aus betrachtet nur als zukünftiges gültig, das sich als messianisches Ereignis ankündigt, aber gewissermaßen in dieser Ankündigung verharren muss, ohne jemals die Aussicht auf eine Gegenwart besitzen zu dürfen. Zweitens, im Namen einer neuen Aufklärung. Es ist eindeutig, dass Derrida sich dadurch in einer Tradition der Aufklärung positioniert, die sich also sowohl als kritischer Prozess wie als die Instanz eines positiven Wertesystems sieht. Wobei Derrida diese Werte nun strategisch geschickt eben an einen Ort verlegt, an dem sie auf ewig in Form eines Ideals verharren dürfen, ohne tatsächlich formuliert werden zu müssen oder gar zu können. Die einzige Konstante ist also der Prozess der Dekonstruktion selbst. Und in diesem Sinne ist es einleuchtend, dass Derrida letztendlich und als ein wesentliches Erbe des Marxismus, aber dazu später mehr, ein messianisches ohne Messianismus fordert. Also das Gerichtetsein auf ein eschatologisches Ereignis als Idealen, und nur hier lässt sich dieses Wort eben streng genommen setzen, als einen idealen Zustand des Individuums proklamiert. Im besten Fall wird dies ein Zustand der Neugier und der gewissermaßen nicht zielgerichteten Erwartung sein, der unvoreingenommen einladend an das, was auch immer kommen wird, sein muss. Im schlimmsten Fall muss Derrida selbst gestehen, Zitat, dass dieser verzweifelnde Messianismus ein wenig seltsam schmeckt, manchmal wie tot oder abgestorben, Zitat Ende, und in seiner Existenz lediglich als Vorgeschmack zu wünschen übrig lässt. Zu wünschen übrig zu lassen, um Derridas Formulierung aufzugreifen, ist in diesem Sinne gerade die Essenz dieser Ideologie, die letztendlich den Wunsch, also das messianische Ereignis, nicht aus dem Sinne der Institution, sondern des Individuums als einziges übrig lässt. Eine Rückbezugnahme auf ein notwendigerweise leeres Hoffen also. Die Unmöglichkeit des Idealen in der Gegenwart schließt aber keineswegs eine Kritik der Umstände aus. Im Gegensatz wird diese eben dadurch eingefordert und ist letztendlich auch die einzige Operation, die an der Gegenwart vielleicht vorgenommen werden kann. Dementsprechend ist Derrida, der nun also selbst ein Bekenntnis ablegen muss, dazu gezwungen, diesen entsprechend eine Kritik an der Gegenwart walten zu lassen. Das Bekenntnis, die Worte in der Einleitung haben es bereits angedeutet, ist ein Bekenntnis zum Marxismus oder besser zu einem gewissen Erbe des Marxismus oder, wie Derrida an verschiedenen Stellen wiederholt, zu einem aus der Vielzahl von Marx Geistern. Die Diskreditierung, die dieses Erbe, es ist 1993, von Seiten eines neoliberalen Diskurses erfährt, sieht Derrida als den Versuch eines Exorzismus, das Gespenst des Kommunismus, wie es im Kommunistischen Manifest eingeführt wird. Erscheint also in seiner Eigenschaft als Wiedergänger, als ein immer nur Zukommendes, in der gleichen Weise als Bedrohung wie zu Marx' Zeit selbst. Seine misslungene, katastrophale Umsetzung lässt es gewissermaßen rückwirkend in dieser Inkarnation auch nur als nie Geborenes, letztendlich wieder als Phantom werden. Das nun durch den Exorzismus für alle Zeiten tot gehalten werden muss, indem man diesen Zustand, den des Todes, immer wieder und wieder bestätigt. Derrida findet seinen Kontrahenten in dieser Debatte, einen der Exorzisten also, in Francis Fukuyama in seinem Buch Das Ende der Geschichte von 1992. Tatsächlich gilt Derridas Angriff hier aber nicht der liberalen Demokratie, die Fukuyama propagiert, sondern gerade der formularischen Propaganda, die Fukuyama zu deren Gunsten zu mobilisieren versucht. Fukuyamas Strategie, die Derrida sowohl inhaltlich wie formal angreifen wird, besteht im Wesentlichen darin, die Überlegenheit und den Sieg der liberalen Demokratie zum einen aus ihren durchaus fragwürdigen lokalen Erfolgen, zum anderen aus ihrer Vision heraus zu begründen. Die liberale Demokratie ist überlegen, weil die Menschen in den Ländern, die sie angenommen haben, im Reich der ewigen Glückseligkeit weilen und weil die Menschen in den übrigen Ländern, also früher oder später die gesamte Menschheit, sobald diese ebenfalls die liberale Demokratie angenommen haben, ebenso im Reich der ewigen Glückseligkeit weilen werden. Der argumentative Fehler, den Fukuyama begeht, ist also ein eigentlich typischer Fehler politischer Propaganda. Erfolgsmeldungen dienen der Bestätigung des Programms ebenso wie negative Nachrichten, die schließlich nur auf eine fehlende Übereinstimmung des problematischen Einzelfalls mit dem Programm hinweisen. Es ist einfach, die Disparität zu Derridas Methoden zu erkennen. Fukuyamas Form der liberalen Demokratie ist nicht nur eine interne Kritik fremd, da jeder Anlass für eine solche schließlich nur in der mangelhaften Umsetzung des Ideals liege, sondern das Ideal selber wird in reelle Aussicht gestellt und in Teilbereichen bereits als vollzogen angesehen. Beide Probleme bedingen einander. Die Erwartung des tatsächlichen Eintretens der liberalen Demokratie als Ende der Geschichte setzt die Notwendigkeit einer Kritik außer Kraft, da diese schließlich so lange suspendiert bleiben kann, bis der Augenblick der Erlösung eingetreten ist und alle Kinderkrankheiten überstanden sind. Ist die Menschheit im Zustand der Erlösung angekommen, wird die Kritik ohnehin nicht mehr benötigt. Diese Argumentation und ihre Problematik ist allerdings, wie gesagt, nicht neu und Derridas Kritik daran ist, abgesehen von der rhetorischen Ebene des Diskurses, weitestgehend identisch mit beispielsweise Camus-Kritik totalitärer Propaganda ca. 40 Jahre zuvor. Dementsprechend erscheint es, dass Derrida sich ein offenkundig leichtes und zu dieser Zeit populäres Opfer gesucht hat, um daran sein von seinen eigenen Kritikern eingefordertes Bekenntnis zur linken Gesinnung zu erbringen. Tatsächlich ist die Energie, die er für die Kritik des Neoliberalismus aufbringt, der letztendlich auf das Klischee des militärisch-industriellen Komplexes heruntergekocht wird, von einer, sagen wir, jugendlichen Frische. Ich zitiere: Denn in dem Augenblick, wo einige es wagen, Neo-Evangelisierung zu betreiben im Namen des Ideals einer liberalen Demokratie, die endlich zu sich selbst wie zum Ideal der Menschheitsgeschichte gekommen ist, muss man es herausschreien. Noch nie in der Geschichte der Erde und der Menschheit haben Gewalt, Ungleichheit, Ausschluss, Hunger und damit wirtschaftliche Unterdrückung so viele menschliche Wesen betroffen. Zitat Ende. Man könnte hierbei eine Analogie auf den oben angesprochenen Exorzismus, das Todreden für das Todbleiben bemühen. Flogging a dead horse heißt es im Englischen. Andererseits ist diese Auslegung vielleicht bereits zu zynisch. Derrida mag seine vehemente Polemik durchaus aus einem rein fachlichen und persönlichen Impetus heraus entwickeln, zumal Fukuyama gerade auf Territorien eindringt, die Derrida selber für sich in Anspruch nimmt. Da er zu einer durchaus adoleszenten Form der Polemik neigt, ist auch aus anderen Diskursen bekannt und schön bewiesen, beispielsweise in der Auseinandersetzung mit John Searle, in der Derrida geniert auf eine konsequente Verballordnung von Searles Namen zurückgreift. Ein Schicksal, dem Fukuyama vielleicht nur gerade deswegen entgeht, weil sich sein eigener Name zu offensichtlich als Ziel solcher Scherze ausweist. Drittens, Enter the Ghost. Diese Form der Polemik hat Derrida indes schön demonstriert an dessen Polemik gegen Max Stirner mit Marx gemeinsam, um nun auf die Protagonisten des Buches zurückzukommen. Es handelt sich hierbei, Derrida bleibt seiner Disziplin im Wesen treu, durchaus um literarische Protagonisten. Wir finden hier neben einer Linie Marx, Freud, Heidegger, Blanchot, Werner Shakespeare, der sicherlich, wenn auch nur in einer einzigen Zeile, im gesamten Text der meistzitierte Autor bleibt. Die Zeile ist indes: This time is out of joint. Der Ausspruch handelt, indem er seinen Unmut darüber kundtut, in die Rolle des Rächers gesetzt worden zu sein, um die Zeit wieder ins Lot zu bringen, um die in der deutschen Übersetzung aus den Fugen geratene Zeit wieder zu fügen. This time is out of joint, the cursed sprite, that I was ever born to set it right. Das Dilemma der aus der Fugen geratenen, verrückten Zeit bestimmt also zu einem großen Teil die Symbolik des Buches und wird nahtlos in die Rhetorik der Dekonstruktion eingefügt. Die aus den Fugen geratene Zeit ist immer die Gegenwart. Das heißt, die Gegenwart an sich, also die Hamlets, die Marx oder die unsere, innerhalb des Prozesses der Dekonstruktion. Sie kann letztendlich nur durch die Bekenntnis gefügt werden, also durch das Manifest. Nur das Manifest, nicht der Derrida aus dem gleichnamigen kommunistischen, kann das Märchen vom Gespenst austreiben. Die aus den Fugen geratene Zeit führt der Derrida über eine kritische Analyse einer Passage Heideggers, der die Begriffe Fug und Unfug in Analogie mit Gerechtigkeit und Unrecht bringt, weiterhin in jenen Diskurs zurück. Die Gerechtigkeit, das Messianische und die Konstruktion werden sich identisch und dementsprechend ist es naheliegend, dass Derrida die Metapher des Gespenstes, das sich bereits ontologisch ebenso in einem Zwischen bewegt, ebenfalls dieser Identität beisteuert. Die Identität des Gespenstes als Metapher hingegen bleibt nur unklar. Es ist dies natürlich eine Notwendigkeit der Auslegungsweise der Dekonstruktion, aber außerhalb dieser, in der vordekonstruktivistischen Argumentation Marx also durchaus ein Problem, wie der Derrida an dem inkonsistenten Wechselspiel der Exorzismen Marx nachweist. Das Gespenst muss erst anerkannt werden, bevor es ausgetrieben werden kann. Es ist erst anerkannt, wird die Grenze zwischen dem Nicht-Gespenstischen und dem Gespenstischen kaum mehr erhalten werden können. Die Metapher als valide Gesetzesargument im Diskurs gibt diesen für die Heimsuchung durch das Gespenst frei. Dabei die Distinktion zwischen der Metapher und dem Nicht-Metaphorischen durch die Prozesse der Rekonstruktion selbst weitestgehend unterwandert wird, klingt es etwas naiv, wenn gerade der Derrida die realpolitischen und analytischen Methoden des Marxismus betreffend Arbeit, Nationalität etc. hin und wieder als eine Hoffnung ins Spiel bringt. Insofern ist es schlussendlich verständlich, wenn er an mehreren Stellen des Buches für die Erschaffung einer neuen Disziplin, der Ontologie, der Lehre von der Heimsuchung plädiert, die gewissermaßen über alle übrigen Geisteswissenschaften, die Problematik des letzten Begriffes wird sofort klar, gestellt werden muss. Und es hat dabei den Anschein, dass er hierbei, wie an vielen anderen Stellen, unter der Hand durchaus an der Errichtung einer neuen Metaphysik interessiert ist oder, um in seinem Duktus zu bleiben, an einer Metaphysik ohne Metaphysik. Ich zitiere: Spuken heißt nicht gegenwärtig sein und man muss den Spuk schon in die Konstruktion eines Begriffs aufnehmen. In der Konstruktion jedes Begriffs, angefangen bei den Begriffen Sein und Zeit. Das ist es, was wir hier eine Ontologie nennen möchten. Die Ontologie stellt sich ihr nur in einer Bewegung des Exorzismus gegenüber. Die Ontologie ist eine Beschwörung. Zitat Ende.